Bevor ich in die Details eingehe, möchte ich einige Vorbemerkungen machen, weil ich glaube, das ganz wichtig ist. Wir sprechen natürlich heute über die Freihandelsabkommen, aber das hat einen Kontext. Ich glaube, diesen Kontext sollten wir uns klar machen, dass wenn wir natürlich über Liberalisierung von kommunaler Daseinsvorsorge sprechen, dass wir uns klar machen müssen, dass die überwiegend natürlich auf Entscheidungen vor Ort in den Kommunen auch zurückliegen. Ja? Es gab eben Zeiten oder es gibt immer noch Kommunen, in denen die Dinge eben anders gesehen werden. Und wenn eben privatisiert wurde, wenn das berühmte Tafelsilber, auch wenn wir jetzt gehört haben, das ist eigentlich eher Blechbesteck, wenn das veräußert wurde, dann war das nicht ein obskures Freihandelsabkommen, das die Kämmerer oder die Bürgermeister oder die Stadträte dazu gezwungen hat, sondern das waren politische Entscheidungen, die dort eben auch getroffen wurden. Oder es waren eben EU-Regeln, die entsprechend eben, oder es sind immer noch EU-Regeln, die hier entsprechende Vorgaben machen. Das heißt, wenn wir über das im Verhältnis von Staat und Wirtschaft, das ist eigentlich unsere Wahrnehmung von öffentlicher Wirtschaft, von staatlichem Handel nachdenken, dann sollten wir eben nicht nur eben auf die Verhandlungsabkommen schauen, sondern sollten wir eben auch das ganze Bild sehen. Was auch wichtig ist, und das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil oft wird dann gefragt, wo ist denn jetzt genau die Klausel, die die Rekommunalisierung verbietet? Ja, dann müssen mich Kolleginnen und Kollegen sagen, ich finde im CETA das Wort Rekommunalisierung sind verboten, gar nicht. Ja, das steht da auch so nicht drin. Ja, das heißt also, wir müssen uns darüber auch im Klaren sein, wenn wir diese Rechtsregeln anschauen, dann stehen auch die in einem bestimmten Kontext. Und da ist oft sozusagen, ich will es fast die psychologische Wirkung von solchen Abkommen nennen, manchmal etwas stärker als die tatsächlichen rechtlichen harten Regeln. Das heißt also, diese Regeln, ich nenne das, können eben Regulierung und Rekommunalisierung erschweren, weil sie den Kommunen oder auch den Staaten bestimmte Instrumente entweder vielleicht tatsächlich aus der Hand nehmen oder sie aber eben an Bedingungen knüpfen, oder aber, weil sich jemand eben im Stadtrat oder im Bundeswirtschaftsministerium oder sei es auch nur in den Medien dahinstellt und sagt, das dürft ihr nicht, weil das verstößt gegen ein entsprechendes Freihandelsabkommen. Ja? Und das ist, könnte man jetzt sagen, natürlich auch ein Stück weit Teil der Funktion dieser Abkommen, dass sie eben genau auch eine solche Wirkung entfalten sollen. Was wir aber auch sagen müssen, da dürfen wir ein Stück weit vielleicht auch jetzt nicht zufrieden sein, aber doch zumindest ehrlich zu uns sein und sagen, dass natürlich der öffentliche Protest, der in den letzten Jahren mit TTIP und CETA natürlich besonders prominent geworden ist, aber der Protest gegen Freihandelsabkommen, gegen Investitionsschutz, gegen die Privatisierung, Liberalisierungsvorschriften in solchen Abkommen, der ist ja nicht erst mit TTIP gekommen. Die Gewerkschaften, aber auch die kommunalen Spitzenverbände haben schon zu Zeiten von GATS, also der WTO, sich mit diesen Themen beschäftigt. Und dieser Protest hat natürlich Wirkung gezeigt. Ich denke, das darf man auch sagen. Das CETA-Abkommen ist an einigen Stellen tatsächlich besser als das, was zum Beispiel in anderen alten Investitionsschutzabkommen steht. Ich würde auch die These aufstellen, an einigen Stellen, technischen Stellen, aber doch auch ein bisschen besser als das, was früher zum Beispiel auch in Handelsabkommen steht. Das bedeutet nicht, dass es gut ist, das bedeutet aber, und das soll die Message sein, dass es sich lohnt, gegen entsprechende Klauseln, gegen entsprechende Ausprägungen dieser Freihandelsabkommen einzustehen, weil eben wir nach wie vor in Deutschland, dürfen wir das noch nicht sagen, in einer Demokratie leben, in der auch ein solcher öffentlicher Protest, insbesondere wenn er eben aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft, auch von den Kommunen kommt, entsprechende Wirkung hat. Letzte Vorbemerkung ist, es ist nicht nur die Sorge der Deutschen vor der großen amerikanischen Kapitalismus, es ist auch nicht nur, dass auf der einen Seite die Europäer stehen, die von den Amerikanern und in ihrem Schlepptau den Kanadiern über den Tisch gezogen worden sind, sondern wir haben Sorgen und Kritik auf beiden Seiten. Da möchte ich Ihnen eine meiner Lieblingskarikaturen zeigen. Und zwar ist die aus Kanada, ist es eine Karikatur. Sie sehen also einen empörten Bürger, der ein Glas Wasser in der Hand hält, das offensichtlich keine Farbe hat, die Trinkwasser normalerweise haben sollte. Und er ruft also in seiner Stadtverwaltung an, er sagt, Hello City Hall, was zum Teufel ist verkehrt mit unserem Trinkwasser? Es stinkt, geben Sie mir bitte die Wasserabteilung. Und dann sagt eben die Stadtverwaltung, es tut mir leid, wir sind nicht mehr fürs Wasser zuständig. Es wurde von einem ausländischen Investor gekauft. Ich verbinde Sie mit deren Kundenservice in Frankfurt, Deutschland. Ja, ich habe mich lange gefragt, warum Frankfurt, Germany? Aber jedenfalls machen wir das und dann heißt es halt, guten Morgen. Das ist also offensichtlich eine automatische Ansage. Bitte hören Sie sich an, was möglich ist. für Rechnungen Press 1, für ein Problem Press 2 und rauszurücken, wie ihre Steuern und Abgaben uns verdammt reich machen, drücken Sie 3. Ja? So, also das zeigt, also das sozusagen die Sorgen, dass hier auf kommunale Leistungen, Daseinsvorsorge, Wasserversorgung im Rahmen von solchen Freihandelsabkommen an multinationale Konzerne übertragen werden, die bestehen auf beiden Seiten des Atlantiks. Lassen Sie mich jetzt kurz etwas über CETA sagen, das meiste wissen Sie, glaube ich, schon. Es ist ein Handels- und Investitionsabkommen neuen Typs deswegen, weil es anders als die zuvor von der EU ausgehandelten bilateralen Freihandelsabkommen eben deutlich weiter reicht. Das ist der Bereich der Dienstleistungsliberalisierung, der uns hier besonders interessiert. Das läuft dann unter dem Stichwort oft GATS Plus, also es ist mehr als das, was in der WTO gemacht wird. Der Investitionsschutz mit der neuen Investitionsgerichtsbarkeit und dann auch im Bereich der öffentlichen Beschaffung, das ist dann GPA Plus. Also auch da nur um zu zeigen, es ist nicht klassischer Freihandel, sondern es sind Abkommen, die eben sehr stark in den Bereich hinein regeln, den wir auch als staatliche Regulierung sehen würden. Das Abkommen ist unterzeichnet worden, das Parlament hat seine Zustimmung gegeben. Das Abkommen wird wahrscheinlich zum 1. Juli 2017 vorläufig in Kraft treten. Das ist die provisorische Geltung. Dann muss es in allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Und an dieser Stelle gehe ich jetzt mit Ihnen eine Wette ein. Können Sie mir gerne in 2-3 Jahren oder wann auch immer eine E-Mail schreiben, wenn ich die Wette verloren habe. Ich wette mit Ihnen, dass CETA überhaupt nie ratifiziert wird. Ich wette mit Ihnen, dass diejenigen, die den Freihandel wollen und den Investitionsschutz, das auch gar nicht so schlimm finden. Warum? Weil der Teil des Freihandelsabkommens, der den handelsökonomisch relevanten Teil betrifft mit CETA, und das ist der Handelsteil, der ist vorläufig in Kraft, der gilt ab dem 1. Juli 2017. Provisorische Geltung heißt nicht, es gilt nur irgendwie so ein bisschen, sondern provisorisch heißt, es gilt, aber vorläufig. Vorläufig heißt, auch im internationalen Handelsrecht, es gilt so lange, bis es endgültig gilt. Es gibt ein Abkommen, ein großes, wichtiges, internationales Freihandelsabkommen, das war 40 Jahre lang vorläufig in Kraft. Und das heißt GATT. Das GATT, also dann das Vorläuferabkommen zur WTO, ist nie endgültig in Kraft getreten. Trotzdem wurde auf seiner Grundlage über 40 Jahre lang der Handel liberalisiert. Das heißt, es bedarf gar keiner endgültigen Ratifikation, jedenfalls für den Handelsteil. So, jetzt werden Sie sagen, naja, wir hören doch gleich noch was über den Investitionsteil. Da weise ich Sie nur darauf hin, dass natürlich CETA nur ein Schritt ist, oder eine nächste Stufe in Richtung weiterer Handels- und Investitionsabkommen. TTIP haben wir schon gehört. Letzte Woche kam wieder so ein bisschen Bearbeitung, ein paar Twitter-Nachrichten durch die Presse. Vielleicht kommt TTIP jetzt doch, ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, was kommt. Es kommt das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur. Da wird der Gerichtshof noch was zu sagen, das wird kommen. Es kommt das Abkommen mit Vietnam. Das liegt auf dem Tisch, das ist ausgehandelt. Mit Japan ist man fast fertig, mit Myanmar ist man fast fertig. Man verhandelt zurzeit mit Indonesien. Die Verhandlungen mit Tunesien haben begonnen, mit Mexiko werden folgen. Das heißt, es werden eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen kommen, die Investitionsschutzkapitel enthalten. Und wenn wir alle, die wir in diesem Raum sind und dagegen nicht auf die Straße gehen, dann werden diese Abkommen endlich in Kraft treten. CETA wird vorläufig in Kraft werden. Gut, das ist meine Wette. Sie können ja mal gucken, ob ich recht habe. Und wenn ich nicht recht habe, spann ich mich nicht mehr. Ja? TISA ist schon erwähnt worden. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Für uns nur entscheidend ist, das, was ich zu CETA sagen werde, zum Thema Dienstleistung, Investitionsliberalisierung, das gilt grosso modo auch für TISA. Das heißt also, die Kritik, die man mit den Fragen, die man an einen Dienstleistungs- und Investitionsliberalisierungsteil eines Abkommens haben kann, die gelten für CETA und TISA gleicherweise. Die Kritik und die Fragen, die man an einen Investitionsschutz haben soll, die gelten für TISA eben nicht. So, und jetzt bin ich tatsächlich auch ein bisschen bei einigen technischen Fragen. Wir haben das eben schon gehört. Ich will das vielleicht nochmal aufgreifen. Was ist es eigentlich, was uns an diesen Abkommen so beunruhigt? Es sind letztlich zwei große Prinzipien, die als Verpflichtung in diesen Abkommen so auch drinstehen. Das eine, das ist die Inländerbehandlung. Da geht es also darum, dass im Grunde genommen gesagt wird, zwischen ausländischen und inländischen Dienstleistungserbringern oder Investoren und zwischen ausländischen und inländischen Dienstleistungen darf nicht diskriminiert werden. Die Nichtdiskriminierung betrifft einmal tatsächlich juristische, dass man sagt, es gibt ein Gesetz, wonach das ausländische Investoren nicht geben darf oder was auch immer. Es gibt aber auch die faktische Diskriminierung und da wird es dann teilweise etwas schwieriger. Was diese Abkommen aber auch alle enthalten, ist das Prinzip der Marktöffnung. Marktöffnung bedeutet insbesondere die Abschaffung von einer ganzen Reihe von letztlich Regulierungsinstrumente, mit denen der Staat Wirtschaft reguliert hat, Wirtschaft betrieben hat. Das sind Monopole, öffentliche Monopole, das sind Ausschließlichkeitsrechte, das sind aber auch wirtschaftliche Bedarfsprüfungen. Wirtschaftliche Bedarfsprüfungen sind Regulierungsinstrumente, mit denen der Staat, eine Kommune, ein Land sagt, für eine bestimmte Dienstleistung soll es keinen völlig freien Markt geben, weil es sonst ruinösen Wettbewerb gibt, sondern wir sagen, es reicht, wenn es in der Stadt A so und so viele Taxiunternehmen gibt, es reicht, wenn es in der Stadt B so und so viele andere Dienstleistungen gibt, also im Grunde genommen, um den Markt zu strukturieren. Alle diese Regelungen sind abzuschaffen, wenn Marktöffnung gilt. So, dann ist die Frage, wann gilt Marktöffnung? Das hängt eben in diesem Abkommen davon ab, welche Listentechnik benutzen. Positivlisten, Negativlisten. Rein technisch gesehen kann man jede Form der Marktbeschränkung mit einer Positivliste darstellen, als auch mit einer Negativliste. Rein technisch, rein theoretisch gesehen. Das Problem liegt natürlich im Detail. Das Problem liegt daran, dass das, was insbesondere diese Negativlisten verlangen von demjenigen, der sie benutzt, sehr viel komplizierter ist. Bei der Positivliste ist es relativ einfach, weil ich im Grunde genommen nur sagen muss, okay, diesen Sektor, den möchte ich liberalisieren, also der ist bei mir schon liberalisiert, den schreibe ich dann rein. Aber auch da muss man sich natürlich im Klaren sein, Positivliste heißt nicht, ich kann das irgendwann zurückschauen. Positivliste heißt, wenn ich in meine Liste reingeschrieben habe, dieser Sektor, da verpflichte ich mich zur Marktöffnung, dann kann ich keine öffentlichen Monopole mehr einführen. Dann kann ich keine Wirtschaftsbedarfsprüfungen mehr einführen. Das ist also bei einer Positivliste ganz genauso. Also unter der CETA-TTIP-Diskussion ist ja immer gesagt, wir wollen nicht die Negativliste, wir wollen die Positivliste. Also wäre Positivliste in dem Sinne etwas besonders Positives. Ja? Auch da muss man natürlich sagen, wenn mal was auf so einer Liste draufsteht, dann ist es für die Liberalisierung eben vorgesehen. Ja, Negativliste, auch das haben wir schon gehört. Es müssen im Grunde genommen alle Ausnahmen ausdrücklich erwähnt werden. Das heißt dann im Jargon dieses List it or lose it. Also schreibst du in die Liste rein oder verliere es in Anführungszeichen. Aber so einfach ist es nicht. Man schreibt nicht eine Liste, sondern es gibt zwei, ein Annex 1 und ein Annex 2. In den Annex 1 soll man reinschreiben, was schon besteht. Also was man sagt, okay, wir haben diese Regeln. Und in Annex 2 soll man reinschreiben, also es könnte sein, dass wir zukünftig irgendwelche Regeln haben wollen. Das heißt, für Politikgestaltung ist der Annex 2 wichtig. Ja, der Annex 1, wenn man so will, schützt den Status quo. Der Annex 2 ist das, wo sich die Staaten möglicherweise eben noch Regulierungsspielräume freihalten können. Was jetzt interessant ist, das wollte ich nur kurz erwähnen, das ist jetzt wirklich sehr detailliert, aber manchmal muss man ja auch mal ein bisschen genauer hineinschauen. Im CETA ist es zum Beispiel so, dass alle bestehenden Maßnahmen auf lokaler Ebene von den Verpflichtungen ausgenommen sind. Die müssen nicht gelistet werden. Also wenn Sie ein Abkommen machen, in dem Sie alle kommunalen Maßnahmen in Kanada und der EU, die möglicherweise gegen die Abkommen verstoßen, in eine solche Liste reinschreiben wollen, dann werden sie erstens mit den Verhandlungen nie fertig, weil sie ja alle Kommunen fragen müssen. Und zweitens ist das Abkommen dann nicht so dick, Und dann hat man gesagt, okay, damit alle bestehenden kommunalen Maßnahmen sind automatisch ausgenommen. Das Entscheidende ist bestehende kommunale Maßnahmen. Das heißt also, auch hier gilt, Wenn eine Kommune, die in einem Bereich eine Liberalisierung vorgenommen hat, oder wenn es kommunale Regeln gibt, die Liberalisierung ermöglichen, die Dinge zurückschrauben möchte, muss auch da in den Annex 2 geschaut werden. Ja, ich habe schon erwähnt, die Debatten gibt es ja schon länger und natürlich auch die EU-Kommission und auch das Bundeswirtschaftsministerium reagieren darauf. Und die sagen uns dann immer, was regt ihr euch denn auf? Es gibt doch diese vielen, vielen Instrumente, die die Daseinsvorsorge schützen. 4 Schutzringe soll es geben. Es beginnt damit, dass hoheitliche Leistungen ausgeschlossen sind von den Abkommen generell. Jetzt fragt man sich natürlich, was sind hoheitliche Leistungen? Da kann man lange darüber diskutieren, ist auch viel zu beschrieben worden. Im Grunde genommen, das Ergebnis bedeutet eigentlich fast gar nichts. Hoheitliche Leistung ist vielleicht das, was Herr Mali macht. Die Privatisierung des Oberbürgermeisteramts, das hat aber noch keiner vorgeschlagen. Im Grunde genommen der Kernbereich staatlicher Verwaltung, das dürfte noch hoheitlich sein. Schon wenn wir in die Bereiche gehen, von denen wir auch noch als nächstes denken würden, die sind Kernbereiche, wenn es um Sicherheit geht, ja, da geht es dann schon los. Sie wissen, dass in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch Teile des Strafvollzugs zwischen privatisiert wird, bei uns übrigens auch immer mehr. Das heißt also, da beginnt es schon sehr fraglich zu werden. Also dieser Schutzring, er besteht, aber er ist sehr, sehr dünn. Ja, also man kann sich darauf nicht verlassen. Dann gibt es etwas, was die EU seit langem benutzt. Sie nimmt Public Utilities aus bestimmten Teilen ihrer Zugeständnisse aus. 2 Punkte. Erstens, was sind Public Utilities? Also ich beschäftige mich inzwischen seit einigen Jahren mit diesem Problem. Das hätte noch niemand erklären können. Man bekommt immer illustre Interpretationen. Und im Übrigen gilt diese Aufnahme auch nur für Monopole und Ausschließlichkeitsrechte, also für die Wirtschaftsbedarfsprüfung, zum Beispiel für eure Taxikonzessionen, würde die nicht gelten. Ich muss mir im Grunde genommen genau anschauen, was steht da jetzt eigentlich in diesen Anhängen und so weiter drin. Da sagt die EU, alles, was das öffentlich finanziert ist im Bereich Bildung, Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, das nehmen wir aus. Stellt sich die nächste Frage, was hast du denn jetzt öffentlich finanziert? Und da gibt es einen kleinen Lichtblick, da hat das CETA tatsächlich eine Klarheit eingezogen, gesagt, öffentlich finanziert bedeutet sozusagen alles das, wo auch nur ein bisschen öffentliches Geld drinsteckt. Jetzt die nächste Frage. Wie ist das eigentlich mit den Krankenkassen? Da habe ich das Bundeswirtschaftsministerium gefragt. Ist eigentlich unsere Teilung seiner öffentlichen Krankenversorgung, ist der eigentlich öffentlich finanziert? Ja, ich dachte, das Wirtschaftsministerium, na klar. Fragen Sie mal die Leute, die sich damit auskennen, die sagen, na Moment, die sind doch beitragsfinanziert, Beitragszahler sind das doch, ja? Das sind doch alles Private. Ja, wo ist da der Unterschied? Also Sie merken, schon da gehen die Interpretationsstreitigkeiten los. Wir brauchen hier nicht gemeinsam entscheiden, es ist nur wichtig, dass Sie mitnehmen, ganz viele Begriffe sind noch unklar. Das wird gleich entscheidend werden, warum das wichtig ist. Deutschland, da gibt es auch Einschränkungen, ich habe Ihnen das mal mitgebracht, wie das aussieht. Auch das müssen wir uns nicht vertieft anschauen. Wichtig ist mir nur, da brauche ich erstens der Abfallwirtschaft als eine der kommunalen Leistungen. Das ist der Annex 2 von CETA, der geltende in der amtlichen Übersetzung im Amtsblatt. Das ist also der Bereich, wo wir wissen wollen, ob wir staatliche, sozusagen zukünftige Regulierungsfreiräume haben. Erstens gilt nur für Marktzugang, gilt nicht für Inländerdiskriminierung. Ja, also der ganze Bereich Inländerdiskriminierung ist von dieser Ausnahme gar nicht berührt. Und auch da wieder nur, ganz unten, ich habe es unterstrichen, Monopole und Ausschließlichkeitsrechte. Andere Instrumente auch nicht. So, jetzt merken Sie auch endlich mal, warum Sie alle Steuern zahlen, damit Professoren wie ich öffentlich finanziert werden, weil ich nämlich die Zeit habe, mir diesen Mist anzuschauen und reinzugucken, wo sozusagen der Teufel geht. Also, mein Fazit wäre, es gibt keinen Privatisierungszwang, der in diesem Abkommen so drinsteht. Da steht nicht drin, müssen privatisiert werden. Aber natürlich, wenn Sie ein öffentliches Monopol abschaffen können, das ist das, was wir abschaffen müssen, das ist das, was wir im Bereich Telekommunikation und Energie natürlich auch gesehen haben, führt das oft faktisch zu Privatisierung. Zweitens, man kann von diesen Liberalisierungspflichten grundsätzlich Ausnahmen festlegen, aber diese Ausnahmen sind ein unübersichtliches, lückenhaftes und teils widersprüchliches System. Stichwort wäre Gefahr erkannt, also das kann man schon sagen. Also im CETA finden Sie immer wieder Elemente, wo die Vertragsstaaten offensichtlich der Meinung sind, wir haben da irgendwie ein Problem mit der öffentlichen Daseinsvorsorge, aber eben nicht gebannt. wir Ihnen auch gleich noch sagen, wie man das planen könnte. Die Logik von Freihandelsabkommen zieht auf diese Marktöffnung ab. Das heißt, wir haben in diesen Abkommen diese Logik, dass einerseits der freie Markt die Regel ist und alles andere ist die Ausnahme. Und wenn hier Juristinnen und Juristen im Raum sind, wissen Sie, wer die Ausnahme behauptet, hat es immer schwieriger, als wer sich auf die Regel berufen kann. Der eine sagt, das ist doch so, und der andere sagt, naja, aber hier haben wir die Ausnahme. Und dann fangen die Streitigkeiten erst an. Ja, will ich es auch nur ganz kurz erwähnen, Investitionsschutz. Es ist völlig richtig, dass das System, das wir in CETA sehen, ein anderes System ist als das in den 131 bilateralen Investitionsschutzabkommen, welche die Bundesrepublik Deutschland seit 1959 jeweils 131 Mal mit der Zustimmung des Deutschen Bundestages bislang abgeschlossen hat. Ich sage das deswegen, weil ich auch das wichtig finde, dass wir jetzt nicht so tun, als käme da die böse EU, die uns Investitionsschutzabkommen aufdrückt, und wir hätten in Deutschland bislang sozusagen nichts dafür getan. Also, wer hat es erfunden? In dem Fall nicht die Schweizer, sondern das haben jetzt wir erfunden. Ja, das müssen wir also auch tatsächlich an die eigene Nase packen. Gut, also wir haben ein verbessertes System, Konkretisierung, Einschränkung, Teilweise des Schutzstandards. Das Verfahren ist auch anders, es ist transparenter, es ist, ich würde das so nennen, justizförmiger. Also es ist nicht mehr dieses reine private Schiedsgerichtsbarkeitssystem, wo die Streitparteien sich ihre Schiedsrichter aussuchen. Aber, und das ist ganz entscheidend, das Grundproblem dieses Systems bleibt bestehen. Erstens, es ist ein einseitiges Sonderrecht für ausländische Unternehmen. Bitte glauben Sie niemandem, der Ihnen etwas anderes erzählen will. Wenn es in der Debatte immer heißt, ja, es ist sowieso das Gleiche wie im Grundgesetz oder noch weniger als im Grundgesetz und so weiter. Es ist ein zusätzliches Instrument, es ist ein Sonderrecht, einfach deswegen, weil es eben nur ausländische Unternehmen geltend machen können. Ja, das ist auch meine Definition von Sonderrecht. Wenn es nicht alle haben, dann ist es ein Sonderrecht. Zweitens. Staatliche Regulierungsmaßnahmen können Gegenstand natürlich auch eines solchen Streitverfahrens sein. Also auch beim Investitionsschutz wird es so sein, dass wenn ein Unternehmen der Auffassung ist, diese signifikante Erhöhung des Mindestlohns ist eine unfaire Behandlung, mit der ich nicht rechnen muss, dann kann dieses Unternehmen auch vor dem CETA-Investitionsgerichtshof, wie auch immer er heißt, natürlich ziehen. Und schließlich, das wissen wir seit nicht dem Vattenfall Atomausstiegsfall, sondern dem Vattenfall Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg, diese Verfahren beeinflussen kommunale Entscheidungen. Das ist inzwischen nachgewiesen, dass das, was die Stadt Hamburg und die gegen die anzahlrechtlichen Auflagen gegenüber dem Kraftwerk ursprünglich vorhatte, das ist wegbar mehr als das, was nachdem das Verfahren gleich abgeschlossen zu Ende war, eben rauskam. Ein viel klareren Beweis für das, was wir in unseren Jargons immer den regulatorischen Chill-Effekt nennen, braucht man eigentlich nicht. So, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass die Dinge unklar sind. Jetzt gibt es das gemeinsame Auslegungsinstrument, über das ja auch viel diskutiert wurde. Als das im Rahmen der Ratifikation, so ein bisschen der Zustimmung der Ratifikation im Raum stand, habe ich gedacht, da haben es die Vertragsparteien nochmal in der Hand und sie können auch mit völkerrechtlichen Mitteln unklare Begriffe auslegen. Das heißt, wichtig ist natürlich, eine Auslegungserklärung ist völkerrechtlich verbindlich. Ja, wenn die Vertragsparteien sagen, wir meinen mit dem Begriff A das und das und das, dann ist das verbindlich. Auslegung ist keine Änderung, ganz klar. Ja, ich kann nur das auslegen, was besteht. Mit einer Auslegung kann ich nicht Dinge ändern. So, und dann schaut man sich die Dinge an und dann stellt man eben fest, diese Auslegungserklärung legt gar nichts aus. Ich bin da, also vielleicht nicht ganz, aber doch ein Stück weit unvoreingenommen am Rande, habe gefragt, ich will jetzt mal wissen, was heißt denn Public Utilities? Was heißt denn öffentlich finanziert? Was heißt denn Governmental Authority? Ja, was heißt denn dies, was heißt denn jenes? Das sind meine Fragen, die ich an eine Interpretationserklärung hätte. Die werden alle überhaupt nicht beantwortet, sondern es steht da das. Es steht da drin, dass die Verkehrsparteien die öffentliche Dienstleistung toll finden und dass sie natürlich das Abkommen sie nicht zur Privatisierung zwingt. Das wussten wir auch schon vorher. Und dass im Übrigen alles doch toll ist. So, letzten 30 Sekunden, wenn ich darf. Es geht auch anders. Ich mache nur Werbung dafür, dass, wenn Sie das interessiert, ich habe im Auftrag des Dachverbandes der Europäischen Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes und der Arbeiterkammer Wien mal einen Vorschlag gemacht, wie man das regeln könnte. Es lässt sich ganz einfach. Wenn wir den Verhandlern glauben, dass die öffentlichen Dienstleistungen von diesem Abkommen nicht betroffen sein sollen, dann nehmen wir sie einfach aus. Schreiben einfach ein, gilt nicht.